Ja gut, ich muss ja mal ein Asthma-Spray nehmen, jeden Morgen. Aber ich schicke Wara da auch erstmal.
Ist das nachgewiesen, ja?
Ja, klar. Und ich sehe mich ja in einer gewissermaßen in einer gewissen Linie mit Che Guevara.
Ah.
Ist so? Als Aufrührer.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir wollen heute sprechen über das seltsame Demokratieverständnis linker Parteien, auch was die Meinungsfreiheit angeht, dann über Hate Speech von links. Aber wir beginnen mit dem kompletten Realitätsverlust der SPD. Die Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bass hat diese Woche behauptet, es gibt keinen Zugang in unsere Sozialsysteme, keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Dabei haben wir 48% im Bürgergeld, die nicht deutsch sind. Wie kann man die Augen so vor der Realität verschließen?
Ich würde mal sagen, das ist Morbus SPD, ja? Die Wirklichkeit einfach ausblenden. Ist verrückt. Ich meine, es war, glaube ich, im Zusammenhang eines kleineren Disputs, den sie hatte mit einem AfD-Abgeordneten, wo sie diesen Satz sagt, wörtlich, niemand wandert in unsere Sozialsysteme ein. Du hast die Zahlen genannt. Im Augenblick ist es etwa so 52% Deutsche im Bürgergeldbezug, 48% Ausländer. Und wir werden vermutlich dieses Jahr erleben, dass die Zahl der Bürgergeldempfänger, die keinen deutschen Pass besitzen, die derjenigen mit deutschem Pass übersteigt. So, das hat ja dann auch ein bisschen Echo hervorgerufen. Man steht davor und staunt.
Es gab noch so eine zweite verblendende Aussage von ihr, weil sie gemeint hat, wir brauchen ja aufgrund des Fachkräftemangels, der real ist, Zuwanderung, also Mann und Maus müssen bei uns im Arbeitsmarkt tätig sein. Aber sie insinuiert damit, dass Afghanen, Syrer und Ukrainer bei uns in den Arbeitsmarkt wandern. Das ist ja nicht der Fall. In den meisten Fällen, also was Syrer und Afghanen angeht, sind die ja gar nicht qualifiziert. Wie kommt es dazu? Ich frage mich jedes Mal, ist das Autosuggestion? Redet sie sich selbst schön? Oder glaubt die das wirklich?
Das ist so ein bisschen wie beim Moderator in der Talkshow. Die hat sozusagen so Talking Points. Mhm. Ja, und da steht das dann drauf. Es gibt keine Zuwanderung in Sozialsysteme und wir brauchen Zuwanderung zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes. Das ist ja das Neue. Also ja. Früher hieß es ja immer, wir brauchen Zuwanderung, damit Deutschland bunter und vielfältiger wird. Das ist jetzt irgendwie abgeräumt. Das Neue heißt, im Grunde Appell ja ans Eigeninteresse. Also lass die Leute rein, damit sie mit anpacken. Und da würde ich sagen, die meisten sind ja dabei. Die sagen, na klar, sehen wir auch, wir haben demografische Probleme. Wir kriegen nicht mehr genug Kinder, damit die Sache auf Dauer am Laufen gehalten werden kann. Nur wenn du die Leute dann reinholst, musst du ja die richtigen reinholen. Mhm. Auch da möglicherweise kennt sie die Zahlen nicht. Es gibt ja jetzt Berechnungen. Also die aktuellste und ausführlichste hat dieser Freiburger Ökonom Bernd Raffelhüschen vorgelegt. Das ist gar nicht lange her, ich glaube 2 Jahre. Mhm. Und danach ist das so, wie wir es betreiben, ein Milliardengrab, ja, weil der sagt, wenn du ungelernte Leute ins Land lässt, und das ist bei uns leider das Gros, dann müssen die super früh anfangen zu arbeiten, damit am Ende nicht, weil die ja auch alle dann Berechtigungen erreichen, damit am Ende dass die Bilanz nicht ins Negative kippt. Also idealerweise fangen die mit 18, 19, 20 an zu arbeiten. Da wir die aber erstmal durch so einen ganz langen Asylbewerberverfahrensprozess schleusen, sind die in der Regel über 30, bevor die erst die erste Mal die Kelle in die Hand nehmen. So. Und dann ist es halt für den deutschen Steuerzahler am Ende ein Zuschussgeschäft.
Wir schaffen es ja nicht mal bei den Qualifizierten, zum Beispiel im Falle der Ukrainer. Die kommen hierher, könnten sofort in den Arbeitsmarkt, sind auch gut qualifiziert und trotzdem arbeiten sie bei uns nicht, weil der Sozialstaat so eine Anziehungskraft hat.
Also dieser Realitätsverlust ist besorgniserregend.
Voll.
Würde ich sagen. Man sieht ja auch, dass die Wähler der SPD ja die Lage viel klarer sehen als die Funktionäre. Ja, so. Also weiß nicht, die Rechtsanwälte und Journalisten und Studenten, die noch auf Seiten der SPD sind. Weiß nicht, was die so denken. Aber die Arbeitern, einfachen Angestellten, die laufen ja auch in Scharen davon, weil sie im Zweifel mit dieser Realität, die Frau Bast nicht zur Kenntnis nehmen will, Tür an Tür wohnen. So, und die sagen sich, ihr seht mich nicht mehr, ihr versteht meine Welt nicht mehr, ihr redet über Dinge, die mich nicht angehen. Und wie gesagt, wollt die Wirklichkeit nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Das ist eine Partei, die kann ich nicht wählen. Netzfund, habe ich heute entdeckt, passt hier an der Stelle sehr schön. Autor, ist so ein längerer Post auf LinkedIn, von Bernd Kütscher. Das ist offenbar ein Bäckermeister, der, wie er schreibt, vor genau 3 Jahren Lars Klingbeil, also den famosen und einen großen SPD-Finanzminister getroffen hat, einen Vizekanzler. Da standen sie wohl nebeneinander und Lars Klingbeil wurde irgendwie so als Brotbotschafter ausgezeichnet. Ja, und länger. Der ist erkennbar auch, also Herr Kütscher, der Sozialdemokratie sehr verhaftet. Jetzt schreibt er. Herr Klingbeil, Sie haben letztes Jahr 990 Milliarden Steuern eingenommen, fast 1 Billion absoluter Rekord, dazu Sondervermögen, weitere Schulden und so weiter. Trotzdem funktioniert vieles nicht. Weder Bahn noch Bildung, weder Brücken noch Bundeswehr. Stattdessen lese ich von Milliarden für Klimafinanzierung im Ausland, von fast 200 Milliarden Sozialausgaben allein im Bundeshaushalt, von 300 Milliarden für das Personal der öffentlichen Hand. Ihre Antwort, Herr Klingbeil? Forderung nach noch höheren Steuern, noch mehr Umverteilung. Irgendjemand muss leisten, früh aufstehen, Risiko tragen, Backöfen anheizen. Diese Menschen werden ausgepresst, während der Staat immer fetter wird. Deshalb verlassen immer mehr Menschen unser Land, auch Firmen und Arbeitsplätze. So, und er sagt zum Schluss, Leute, ich habe mich zum allerersten Mal hier politisch geäußert, habe meinen Mund aufgemacht, habe ich noch nie gemacht, weil es muss etwas passieren und zwar bald, sonst geht nämlich der Backofen aus.
Amen. Recht hat er.
Ja, recht hat er, Herr Kütscher. Ich würde ja sagen, eine Partei, die ihre Wähler missachtet, die ist schon tragisch. Ja? Aber eine Partei, die offenbar gar nicht mehr weiß, wer überhaupt ihre Wähler sind, die ist ja rettungslos verloren.
Ja, und eine Partei, die die Realität ignoriert, die kann aber doch auch keine Regierungspartei mehr sein. Und ich glaube, das ahnt mittlerweile auch Friedrich Merz, auch wenn er immer betont, das ist die einzige Option, diese Koalition weiterzuführen. Aber letzte Woche bei Mioska hat er auch ganz betröppelt gesagt, er hätte jetzt nicht die Vollmacht von seiner Partei, von der CDU, die CDU umzubringen. Und scheinbar hat er aber den Eindruck, dadurch, dass die SPD jenseits von Gut und Böse ist.
Aber einerseits dann wiederum Durchhalteparolen. Das ist ja das, was jetzt diese Regierung die ganze Zeit in die Öffentlichkeit bläst. Also wir müssen uns zusammen raufen, ja, dann Appelle im Kabinett, sitzen sie dann alle, ja. Frau Bass sagt, ja, sie ist guten Willens. Und Herr Dobrindt sagt, er sei ja auch guten Willens. Ja. Dann tritt Herr Klingbeil vor die Kamera, sagt, es gibt gar keine Alternative. Mhm. Also diese Regierung ist alternativlos. So. Also die haben sich auch alle die anderen Türen, die es rausführen könnten, zugemauert. Ja, ist ein bisschen verfahren, die Lage.
Es gibt aber auch kuriose Aspekte.
Ja.
Zum Beispiel bei den Berliner Jusos, die jetzt unbedingt die Ehe abschaffen wollen.
Gut, kann man erstmal sagen, das ist typisch Juso. Ne? Gibt jetzt einen Antrag, glaube ich, bei den Berliner Jungsozialisten, Ehe verbieten, weil Ehe ist irgendwie rassistisch, klassistisch, queerfeindlich, antifeministisch, wahrscheinlich auch irgendwie kolonial. Ja, wenn du genau hinguckst. Ne? Standesbeamte sollen, glaube ich, in Zukunft dann müssen ja umschulen. Ne? So. Die sollen dann Gewaltopfer beraten.
Ah, okay.
Machen wir uns erstmal beide lustig drüber. Nur, es zeigt aufhört hier auch schrecklicherweise den Zustand der SPD. Also jetzt kommt zusammen der Wahnsinn von unten und die Realitätsflucht von oben. Es sagt ja auch niemand mehr in der Partei, Leute, das ist Gaga, was ihr da beschließt. Also ein Teil des Publikums, wie wir, guckt sich das an und sagt, balla balla. Und die Parteiführung lässt es so laufen.
Die Begründung ist ja, die Ehe ist eine jahrhundertelange Unterdrückung der Frau und auch quasi Ursache von häuslicher Gewalt. Und wenn es die Ehe nicht mehr gibt, dann sinkt auch die Quote häuslicher Gewalt. Das finde ich total lustig. Wenn Paare in wilder Ehe zusammenleben, meinst du, dann sagt dann der Typ, du, wir sind nicht verheiratet, dich hau ich jetzt nicht.
Genau.
Also sorry.
Ja, so
ich will mich
zahlen.
Eigentlich darüber gar nicht lustig machen, aber das ist absurd.
Ja.
Und es ist übrigens auch unromantisch.
Das ist Bärbel Bass Deutschland. Nur in der Ehe wird geschlagen.
Das ist sowas.
Ja.
Aber gute Nachrichten für alle Verheiratete. Bestehende Ehen müssen nicht geschieden werden, die dürfen weiter bestehen.
Ob das jetzt für alle eine wirklich gute Nachricht ist. Möglicherweise hat der ein oder andere jetzt gehofft, er könnte den Juso sozusagen Exit nehmen. Ja?
Ach so, okay.
Ja. Ja.
Es gibt noch ein anderes eindrucksvolles Beispiel, wie die SPD doch ein sehr fragwürdiges Demokratieverständnis hat. Und zwar wegen Desinformation aus Protest werden sie jetzt gemeinsam mit Grünen und Linken X, den Kurznachrichtendienst von Elon Musk, verlassen und ein Zeichen setzen.
Ja. Ja, da haben sich alle gemeinsam abgesprochen. Mhm. Ich glaube, Linkspartei, Grüne und SPD in großem Aplomb ausgetreten. Also wir verlassen X, weil, was war die Begründung?
Weil X ein Einfallstor für Desinformation und eine aggressive Debattenkultur sei.
Ja.
Und das kann man nicht gutheißen.
Deswegen sind sie jetzt auf Blue Sky, glaube ich, gewandert. Ich habe mir jetzt mal gestern angeguckt, was so auf Blue Sky los ist. Also dagegen ist X ein zivilisierter Laden, muss man sagen.
Aber das ist halt so eine woke Bubble.
Ja, aber die auch also, super aggro sind gegenüber jedem, der nicht 100% ihrer Meinung ist. Die Jungs von Nius haben dann gesagt, okay, wenn die Grünen und die SPD zu Blue Sky gehen, ja?
Dann wir auch.
Und dann gab es jetzt so, haben die sich da alle zusammengerauft, da war Blue Sky? Und haben jetzt so Blocklisten erstellt und einer hat gesagt, ich habe gestern also händisch 8000 ja Konten geblockt und mit Listen 26.000, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch irgendwie bezahlt, möglicherweise vom Programm Demokratie leben. Mm. So, wenn du 8000 händisch blockst, dann kannst du andere Arbeiten jedenfalls nicht immer an dem Tag verrichten. Mhm. Es ist eine Kapitulation natürlich am Ende.
Also, natürlich.
Man hat den Kulturkampf aufgegeben. Man zieht sich zurück mit seinen Freunden ins Umfeld, wo alle einem auf die Schulter klopfen, ja, und sagen, also wie toll, dass es dich gibt. Das sind ja so die Felix Bannerschack Grünen. Mhm. Das ist so eine Heulsusen-Variante, ja. Also ich habe die Grünen ja noch anders kennengelernt. Ich meine, die hatten ja, man muss mal erinnern, Leute wie Joschka Fischer, mhm, ja, der im Straßenkampf im Frankfurter Westend gestellt war. Ja, gab es ja dann später auch die Bilder, wo nicht so ganz klar ist, ob er versucht, einen Polizisten einem über die Rübe zu ziehen oder einer seiner Kompagnons. Das fand ich auch so Raufbolde. Auch Bärbel Höhn, Renate Künast.
Gut, das waren schon auch Strickliesel. Waren schon auch so Stricklieseln.
Ja, auch. Aber die waren natürlich, am Ende sind die dem politischen Feind nicht aus dem Weg gegangen. Auf die Idee jedenfalls, sich von der größten Kommunikationsplattform, den es auf Social Media gibt im Augenblick noch, irgendwas für politische Inhalte, einfach freiwillig zurückzuziehen, ja, weil es da irgendwie zu rau zugeht, auf die werden wir die Gründergeneration der Grünen nicht verfallen.
Das ist auch demokratiefeindlich, wenn du mich fragst. Also wenn die Retter der Demokratie andere Meinungen nicht mehr aushalten können, dann finde ich das bemerkenswert. Und weißt du, was mich auch überrascht hat? Es ist immer ganz schnell so, die anderen Parteien, die nicht meine Überzeugung teilen, das ist dann Desinformation. Das gibt es fairerweise von jeder Seite. Also das sagen die Rechten über die Linken über die Rechten. Aber auf X werden tatsächlich hauptsächlich konservative oder rechte Inhalte ausgespielt, vermehrt. Warum ist das so? Diese Plattform funktioniert mit einem Algorithmus. Je mehr Begriffe gesucht werden, desto mehr wird natürlich auch ausgespielt. Vielleicht spiegelt es einfach nur unsere Gesellschaft wider, die einfach nach rechts gerückt ist, dass wollen nur Grüne und Linke nicht kapieren.
So ist es. Beziehungsweise es kommt natürlich auch darauf an, wie du kommunizierst. Also Frau Dröge, unsere große Freundin, ja.
Ist auch ausgetreten.
Auch ausgetreten, ja. Fraktionschefin der Grünen im Deutschen Bundestag, hat dann ein Interview gegeben beim Spiegel und sagte, ja, also früher wäre das so interessant gewesen, hätte man sich so austauschen können, auch als Politiker mit einfachen Leuten. Und da sind jetzt ein paar hingegangen und haben mal geguckt, was hat Frau Dröge eigentlich so gepostet in den letzten 2 Jahren. Also im Wesentlichen Selbstgespräch. Also das heißt, sie hat programmatische Erklärungen der Grünen gepostet mit einem Satz versehen. Ja, das ist ja nicht Kommunikation. Das interessiert auch nicht. Dann wirst du natürlich auch kein Twitter-Held. Die ganz brutale Wahrheit ist, eine ganze Reihe von Grünen bleiben ja.
Die, also, die klug sind.
Pass auf, Ricarda Lang, Cem Özdemir, also alle, die da auch nennenswerte Followerschaft haben.
Genau.
Die Twitter-Loser, und dazu gehörte Frau Dröge, die da so mit 30.000 Follower rumgekrebst sind, die sind alle gegangen. Übrigens auch Heidi Reicheneck, ja? Mhm. Auch kein Twitter-Star.
Nee.
Die sind jetzt weg.
Gut, bei Frau Reicheneck, die kann sich nicht kurz fassen, glaube ich. Das ist bei der Grund.
Genau. Das ist auch so ein Problem, dass es dann eine Mengenbeschränkung oder eine Buchstabenbeschränkung gibt.
Ja.
Ja.
Immerhin, es sind nur, also die Accounts der Parteien von SPD, Grünen und Linken und der Fraktionen wurden stillgelegt, nicht gelöscht. Also man lässt sich so ein kleines Hintertürchen offen. Und das hat mich doch sehr an Robert Habeck erinnert, der doch damals auch sehr beleidigt zurückgezogen ist von X. Und kurz vorm Bundestagswahlkampf, als er dann seine Küchentischgespräche geführt hat, da hat er alles wieder reaktiviert.
Ja, es gibt eine ganze Menge, die zurückkehren, weil sie das natürlich bei diesen Alternativen, die es da gibt, also Blue Sky, der blaue Himmel oder Mastodon, das war ja auch so eine letztlich Totgeburt, nicht aushalten. Mhm. Ja, weil,
das ist ja eine Krankheit.
Ja, das ist wieder so eine Sekte. Wenn du da so ganz bisschen mal erkennen lässt, dass du vielleicht den einen oder anderen rot-grünen Glaubenssatz nicht 100% befolgst, dann sind die gleich hinter dir her, ja, und drohen dir also entweder mit Ausschluss, blocken, oder heizen die in anderer Form ein, auch zum Teil übrigens enorm wütend Beschimpfung. Wie oft ich das Wort Scheiße jetzt gelesen habe, ja, das scheint überhaupt das Hauptwort auf Blue Sky zu sein.
Da gibt es natürlich Schlimmeres, ne? Also
gucken wir uns noch einmal an, wie sowas so der normale Umgangston auf Blue Sky ist. Da, wo Frau Dröge sich jetzt findet, dass es so ihre Welt ist, ja?
Ja.
Ali fucking Utlu treibt hier sein Unwesen. Ein mit Scheiße werfender Troll der untersten Schublade. Wenn die Kommode im Keller stünde. Das ist so der normale Blue Sky-Umgangston. Da kann ich nur sagen, Leute, also da möchte ich eigentlich nicht sein. Du möchtest da auch nicht sein. Nee. Frau Dröge ist da offenbar gut aufgehoben.
Gerne. Ja, tja. Vielleicht hat die ein anderes Vokabular einfach.
Ja, so heimlich.
Gar nicht so dröge.
Ich
frage mich nur, es passt nicht zusammen zu der sonstigen Argumentation. Sie sagen quasi, X ist ihnen zu rechts, deswegen verabschieden sie sich. Aber dann den vermeintlich Rechten das Feld überlassen, das finden sie jetzt dann richtig? Das passt doch alles nicht zusammen.
Also auch ganz lustig. Jetzt haben ja die Jungs von News beschlossen, die stürmen jetzt Blue Sky. Ja?
Mhm.
So, riesen Entsetzen. Ne? Auch ein super Dialog. Frau Büsker, das ist auch so eine große Blue Sky-Heldin.
Hm? Mhm.
Ich glaube, die ist irgendwo beim Deutschlandfunk beschäftigt.
Okay.
Das Propagandaportal ist da. News. Blue Sky Social. Veronique Schönleben. Schade, war so schön hier. Das ist so wie nach der Zombie-Apokalypse. Ja? Du hast dich also ein paar Überlebende haben sich irgendwie so in so ein Tal zurückgezogen und haben ihre kleine heile Welt gebaut. Ja? Und jetzt steht plötzlich also die Horde vor der Tür und hat sie jetzt entdeckt. So sind diese Tweets. Ja, kann man alles machen. Ich finde es auch nicht irre komisch, nur. Kleiner Pro-Tipp an dieser Stelle an die Grünen. So gewinnt ihr nicht.
Nee.
Also die Überzeugten jetzt nochmal überzeugen, das reicht so für 10-12%. Aber wenn du darüber hinaus willst und auch mal wieder die Politik bestimmen in Deutschland, da musst du schon aus härterem Holz geschnitzt sein.
Dass die SPD und die Linken andere Meinungen nicht gelten lassen können, das siehst du ja auch jetzt. Es gab dieses Riesen-Interview im Podcast Ben Ungeskriptet, wo Bernd Höcke...
Björn Höcke? Jetzt auch mal. Okay, hier mit dem falschen Namen. Okay, also Björn Höcke.
Wo Björn Höcke für 5 Stunden lang Gast war und erzählt hat, das können die Linken nicht aushalten.
Du hast das gehört, hast du mir
gesagt? Ich habe mir es 5 Stunden reingezogen beim Wohnungsputzen. Ich fand es super interessant. Ich habe sehr viele neue Sachen erfahren. Zum Beispiel seine Vertreibungsgeschichte, also die seiner Großeltern, die auch sein jetziges Bild geprägt haben. Ich teile vieles nicht und ich habe die ein oder andere Aussage auch schwierig empfunden. Hätte mir gewünscht, der Host wäre da reingekrätscht. Aber man muss sich das doch mal anhören, damit man auch weiß, was die andere Seite möchte.
Nicht, wenn sich das jetzt anhören muss. Mhm. Ja, es gibt jetzt keinen Zwang, einen Podcast zu hören. Nur, das geht ja jetzt sofort in die andere Richtung. Also letztlich versuchen, das Ding zu erledigen.
Ja.
Also Saskia Esken, ehemalige SPD-Vorsitzende, Boykottaufrufe, niemand dürfe mehr in diesen Podcast gehen, weil da saß mal Björn Höcke. Beziehungsweise Aufrufe an die Werbeindustrie. Da dürfte jetzt keine Werbung mehr stattfinden, um den finanziell den Stecker zu ziehen. Ja, so kann man es auch versuchen. Auch für mich natürlich letztlich Ausdruck der Ohnmacht, die man im linken Lager empfindet.
Und undemokratisch.
Ja, undemokratisch, aber also, dass man eben dazu greifen muss, zu diesen Methoden. um sozusagen auch den digitalen Raum in seinem Sinne jetzt neu zu ordnen. Darum geht's ja. Ja, also es gibt jetzt eine Reihe eben von Angeboten, die sich an bestimmte Sprachregelungen nicht mehr halten, an bestimmte Vorgaben nicht mehr halten, natürlich auch diesen Leuten Raum geben, wie es so schön heißt, und Platz für diejenigen, die das interessiert. Wie redet der eigentlich, der Höcke? Was sagt er? Das ist ja eine Konkurrenz, die erwachsen ist.
Ja.
So, also man kommt aus so einer Welt, wo die relativ geordnet war, da gab es halt die Großen, also Spiegel, Zeit, Süddeutsche, die man im Zweifel auf seiner Seite hatte. Ein bisschen Lokalpresse und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch eher im linken Lager steht. Mhm. Oder jemals da seine Sympathien hat. So, nun gibt es plötzlich neue Medienangebote. Es gibt eine relativ ungeordnete Podcast-Welt. So ein Podcast, zeigen wir ja auch, ist ja auch schnell auf den Weg gebracht.
Ja.
So. Also die Eintrittsbarriere in diese Welt ist relativ gering. So, du brauchst eine Idee, du musst eine gewisse Personality mitbringen, da bist du dabei. Also im Grunde super demokratisch, das ist ja auch das Versprechen. Jeder kann machen. So. Und das passt natürlich sozusagen den Diskurswächtern nicht, ja, weil die hätten es gerne so, wie es früher war. Und jetzt wird halt versucht mit anderen Methoden, also entweder Boykott aufrufen, finanziellen Drohungen, gemeinsamen Auszug, ja, dem Exodus,
ja, ja,
der
genau.
Exodus, ja, das wieder in seinem Sinne zu ordnen. Ich glaube, diese Versuche werden nicht von Erfolg gekrönt sein.
Das haben innerhalb kürzester Zeit 3 Millionen Leute gehört.
Im und Gegenteil, ist ja der gegenteilige Effekt, der so ein Streisand-Effekt. Also genau. Du sagst, hört das nicht, ja?
Wird erst recht gehört.
Und da scheint was Interessantes zu sein, du. Hast du die, Mutti, mach doch mal an. Da gibt es offenbar einen Podcast. Ich habe noch gar nicht von dem gehört. Aber die Esken hat gesagt, wir dürfen den nicht hören.
Ja, das war ein ganz großes Wellenbad der Gefühle, als ich das durchgehört hatte. Denn es gibt so Stellen, da erzählt er über seine Familie, über seine 4 Kinder, über seine Zeit als Vertrauenslehrer. Und er ist, losgelöst von dieser politischen Person, ich traue mich das gar nicht laut sagen, weil ich vielleicht dafür gelyncht werde, aber ein sympathischer Mann. Also zumindest macht er in diesem Kontext einen sympathischen Eindruck. Dann gibt es wiederum natürlich ideologische Aussagen, wo er von einem Mordkomplott gegen die deutsche Bevölkerung spricht und
also meint, die Puren halt.
Und meint damit halt die Migrationspolitik. Ja. Da hätte ich mir gewünscht, der Host wäre dazwischen gegangen, hätte auch mal relativiert oder mal kritische Fragen gestellt. Nur, Jan, und das finde ich eigentlich, weil du schon gesagt hast, es gibt diese Verschiebung zu alternativen Medien. Schuld daran sind wir alle, also wir Medien. Wir haben nichts getan, um diesen umstrittenen Politikern eine Bühne zu geben, auch mal zu sagen, was sie denken, was sie wollen. Wir haben sie nicht kritisch befragt. Björn Höcke wird nach jedem zweiten Satz unterbrochen in einem normalen Interview. Und dann suchen sich die eben andere Wege. Und jetzt beschweren wir uns darüber, dass es die anderen Wege gibt.
Gut, ich kann Björn Höcke nicht ganz so ernst nehmen. Ich sehe den, also anders als du, schaffe ich da nicht 5 Stunden. Mich erinnert das immer so ein bisschen.
Ich finde, das ist mein Job.
Ja, ist mein Job, 5 Stunden Björn Höcke zu hören. Wie gesagt, ich sehe den und ich sehe dann sozusagen die Republik Gilead, ja, mit den Söhnen okay. Jakobs und ihm als Oberführer, ja, mit diesem gekräuselten Haar und dieser Bräune, hat also ein bisschen so ein gewisses wächsernes Antlitz mittlerweile.
Das
ja.
Stimmt, ja.
Er redet ja auch wie so ein Kultführer, wie gesagt, aus so einem Religionsrepublik des Jahres 2050. Aber das sind ja so mehr ästhetische Einwände jetzt meinerseits. Ich meine, letztlich macht der, wie heißt der? Ben Bernd, wie heißt der?
Ben Bernd, ne? Ja.
Der macht das Gleiche sozusagen jetzt rechts, was Hotel Matze für die Linken ist. Er setzt sich da jemanden hin in so einer Wohlfühlatmosphäre und man redet mal.
Wobei der auch Gregor Gysi schon eingeladen hatte.
Ja,
also der nimmt wirklich alles mit, hat auch schon Salafisten eingeladen, also diesen Vogel. Der kann man alles kritisch sehen, aber ich finde erstmal, darf er das?
Ja, das war ja die Frage. Spiegel Online? Bei Ben Bernd darf Björn Höcke 5 Stunden ununterbrochen reden. Ja, ja, wo ist das Gesetz,
dass das nicht erlaubt ist?
Bist du noch in einer freien Republik,
genau,
wo das nicht erlaubt ist? Was heißt darf? Ja.
Ich glaube aber vor
das,
allem...
Das ist natürlich so ein Verständnis von... Also, der Satz, auf den das immer zurückzuführen ist, diesen Leuten darf man keine Bühne bieten.
Mhm.
Ja, so. Das gibt es in allen möglichen Schattierungen.
Ja.
Also, du legitimierst dieses Denken, wenn du mit denen redest oder neues, ganz neu habe ich gerade gelernt, du verschiebst das Overtone-Window, ja, heißt das,
oh,
ja. Das hat ja auch immer das kommt immer so wissenschaftlich eingeflogen, ja, super. Also letztlich geht es darum, ganz knallhart, wir wollen den Meinungsraum kontrollieren und fremde Stimmen und Meinungen wollen wir nicht hören. Und das kriegt dann eben diesen Politikwissenschaftsanstrich und klingt dann eben nicht mehr so brutal, das wird das Overtone-Window verschoben, ja. Also Overtone-Window verschieben heißt, es werden Dinge jetzt als normal empfunden, mhm, die eigentlich nicht normal sind. Wobei sich ja immer fragen muss, ja, aber wer definiert denn eigentlich,
normal,
was normal ist, was legitim und was illegitim ist? Und am Ende sind es natürlich die kleinen Zirkel und Gruppen, die das gerne bestimmen wollen.
Ja. Ich sag dir, unterm Strich, ich habe im Bekanntenkreis auch einen AfD-Wähler, den habe ich dazu gezwungen, das anzuhören, weil der wollte eigentlich auch nicht die 5 Stunden hinsetzen und das anhören.
Und den hast du wahrscheinlich auf dem Stuhl bei dir zu Hause festgebunden.
Nein, das jetzt
und
nicht
in Vollbeschallung.
Aber
ja,
der, witzigerweise sagt er im Nachhinein, nachdem ich diese Ausführung gehört habe, finde ich den nicht mehr gut. Weil er eben auch Dinge sagt, er ist komplett gegen Einwanderung, also auch gegen Fachkräfteeinwanderung. Er will lieber, dass wir alle die Kinder bekommen und dann muss man natürlich auch sagen, das ist keiner westlichen Gesellschaft gelungen, die Sterberate doch mit Geburten zu kompensieren.
Ich habe doch gerade gesagt, Republik Gilead. Also die Geschichte der Mark, das ist doch diese berühmte Serie, die im Jahr 20 Schieß mich tot spielt, ja, wo eben Amerika zur religiösen Republik geworden ist, mhm, und wo die Frauen zu Gebärmaschinen werden, weil ein Teil ist unfruchtbar geworden und jetzt diejenigen, die noch Kinder kriegen wollen, werden eben der Elite gewissermaßen zugeführt. Also das scheint mir das Höcke-Modell, ja,
tatsächlich, ja,
ja, auf Deutschland übertragen zu,
ja,
sein. Ja, so.
Ja. Und wie gesagt, das lehnen viele ab, aber er darf es doch sagen.
Bislang war das so, bei der Frage, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, Blick ins Strafgesetzbuch.
Richtig.
Ja? Und da ist es relativ klar geregelt. Gibt so ein paar Spezialparagraphen, wo du sagen musst, den einen oder anderen hatten wir ja schon am Wickel. Ne? Vorsicht. Und dann gibt es Persönlichkeitsrechte. Also wenn,
genau,
wenn wir jetzt über Bärbel Baas jetzt hier sehr herziehen würden, ja, das eine oder andere würde uns ja auch da einfallen, dann könnte es sein, dass es eine Beleidigungsklage ins Haus flattert.
Das machen wir nicht.
Aber alles andere ist erlaubt.
Ja, natürlich. Und für das, was nicht erlaubt ist, wurde er ja verurteilt.
Ja.
Wir brauchen noch Verlierer und Gewinner der Woche. Womit willst du starten?
Oh Gott, den armen Kreuzfahrern.
Oh Gott.
Die Kreuzschifffahrer, muss man ja in dem Fall sagen.
Auf der MV Hondius.
Genau, die sitzen jetzt immer noch vor den Kapverden. Fest.
Sitzen die jetzt nicht schon vor den Kanaren?
Na, ich glaube, da sollen die hin zu den Kanaren. Also ich habe so ein bisschen Überblick verloren. Ich weiß nur, die kommen nicht von ihrem Boot runter, weil der Hunter-Virus da irgendwie wütet.
Mhm.
Was soll ich sagen? Also es hat natürlich alle meine Vorbehalte gegenüber Kreuzschiffen, ja, bestärkt.
Ich war ein bisschen schockiert, weil ich finde Kreuzfahrten ganz cool. Ich habe noch nie eine gemacht, ich würde aber gerne. Jetzt werde ich davon wahrscheinlich Abstand nehmen. Es war aber kein Touristenschiff, es war ein Expeditionsschiff, angeblich.
Nee, ja, das ist auch für Expeditionen ausgelegt. Das ist so eine etwas kleinere Variante, ziemlich exklusiv. Die sind dann, glaube ich, in Ushuaia, also am untersten
Südargentinien.
Untersten Punkt von Argentinien losgefahren. Und dieses Schiff ist so gebaut, dass es dann auch mal durch Eisschollen durch kann.
Also ach so, deswegen. Okay.
Besonders verstärkten Rumpf, um den Touristen, die da buchen, ein spektakuläres Naturerlebnis zu garantieren. Aber am Ende ist es ein Kreuzfahrer. Wie heißt das? Kreuzfahrer? Nannte man die im Mittelalter, glaube ich. Die heißen die Kreuzschifffahrer, heißt die wahrscheinlich. Gut, da gibt es ja diese Pötte bis, glaube ich, 7000. Da, wo die jetzt hinwollen, ich bin ja oft da im Winter auf den Kanaren, da in Lanzarote, da landen die da immer an. Wenn du da unten stehst am Pier und das da hochguckst, das ist gigantisch. Und auch so schrecklich. Also 2 Wochen auf so einem Schiff in so einer kleinen Kombüse. Ich weiß nicht, es hat sowas, ich weiß gar nicht, was, wie ich das beschreiben soll. Das ist wie so eine Tourismusmaschine, ja, ne? Und wirst du immer einmal, dann schlappen die alle gemeinsam von Bord, gucken sie dann einmal um, schlappen wieder zurück. Ich kriege da auch Beklemmung, ich hätte auch Angst, mich da anzustecken natürlich. Bin ja Phobiker. Und insofern, Hantavirus.
Also diese Version, die da, oder dieses Virus, was da kursiert, ist wohl 40% tödlich. 3 Tote gibt es bereits.
Und ich das ist nicht ohne.
Ist krass. Und ich habe mich jetzt aber gefragt, wenn da eine Inkubationszeit von mehreren Wochen oder so dahinter steckt, dann müssen die doch noch einige Wochen auf dem Schiff ausharren. Da kann doch keiner runterlassen.
Also der spanische Ministerpräsident hätte es gesagt, sie dürfen anlegen auf den Kanaren. Und die Bezirksregierung sagt, nee, also das kann der, da können gerne in Madrid anlegen, bei uns nicht.
Ja,
also
verstehe ich.
Jetzt schieben sie sich gewissermaßen das Hunter-Virus-Boot so hin und her.
Wer ist der Gewinner?
Wer hat mal das Gewinner?
Giorgia.
Ach ja. Giorgia Meloni, die gefährlichste Frau Europas. Ja, erzählst du es?
Ja, die hat Humor, ne? Also Italiens Ministerpräsidentin.
Die ist wahnsinnig cool, die Frau.
Die kämpft die ganze Zeit ja schon gegen Deepfakes, weil es sehr viele von ihrer Person gibt. Und da gibt es in Italien auch die härtesten Gesetze. Jetzt gab es aber einen Post von einem politischen Konkurrenten. Sie in Unterwäsche im Schlafzimmer. Und er schrieb irgendwie so drunter, wie ruchlos die überhaupt sei, hat die überhaupt gar keine Hemmung, dass sie sich so ablichten lässt. Das war aber ein gefälschtes Bild. Und sie postete das Bild dann auch und sagte nach dem Motto, also derjenige, der das gefälscht hat, in dem Fall hat er mich besser dargestellt, als ich bin. Und hat sich so richtig, finde ich, richtig cool aus der Affäre gezogen.
Sie hat gesagt, also guckt euch das Bild an. Das ist eher schmeichelhaft, aber, und hat dann auf das Grundproblem hingewiesen.
Genau, richtig.
Leute, seid euch bewusst, viele Bilder, die da draußen kursieren, sehen so aus, als ob sie echt sind, sind aber nicht echt. So. Ja. Und das war natürlich saucool.
Finde ich auch.
Statt eben Katharina Dröge-mäßig, ja, sich hinzustellen und sagen, ganz schlimm, ja, Deepfakes und ich fühle mich ja so herabgewürdigt, hat sie den Spieß gewissermaßen umgedreht und ja. Also wenn wir jemanden so hätten bei uns, wie Giorgia Meloni, die hätte echt eine Chance. Damit lassen wir es jetzt mal stehen.
Okay, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann.